toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo liebe Advantage-Hörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 55, kleine Schnapszahl. Ich habe aber nichts vorbereitet. Ihr wisst es ja, ich bin lieber inhaltlich vorbereiten als Alkohol vorbereiten. Gibt auch keinen Grund dazu. Wir haben Montagmittag, es ist der Tag des US Open Starts. Ihr wisst es, in den letzten zwei Wochen habe ich eigentlich immer wieder angekündigt, dass Micha Zverev uns bald beehren wird. Wir müssen es aber nochmal verschieben. Ihr wisst es ja als eingefleischte Tennisfans, er ist für Eurosport in New York vor Ort und diese Woche gab es ja auch bei der Familie Zverev mal wieder ein Off-Court-Thema, was auch Arbeit für die Familie bedeutet hat. Ich soll liebe Grüße ausrichten, das hat zeitlich leider nicht gepasst. Ich habe aber perfekten Ersatz, keinen Tennisprofi, sondern meinen ehemaligen Chef und jetzt guten Bekannten und Freund, früher im Arbeitnehmer- und Chefverhältnis, Florian Regelmann, der dafür mitverantwortlich ist, dass ich heute überhaupt über Tennis berichte. Hallo Florian.
Hi Yannick, vielen Dank für die Einladung. Eine große Ehre und ich bin sehr gerne deine Notlösung heute.
Du bist viel mehr als meine Notlösung und ich kann das schon mal vorne wegschieben. Wir werden uns ein bisschen necken, weil wir uns ganz gut kennen und deswegen duzen wir uns natürlich auch und sind nicht nur Kollegen. Deswegen wird es heute vielleicht ein bisschen lustiger, aber auch inhaltsstark, denn Flo ist auch ein Tennisexperte, aber in erster Linie, glaube ich, in meinem privaten und beruflichen Umfeld derjenige, der am wenigsten Lücken hat im Weltsport. Also gibt es irgendeine Sportart, Flo, jetzt mal wirklich ernsthaft betrachtet, wo du gar keinen Plan hast?
Also wenn ein Ball mit im Spiel ist, dann wahrscheinlich nicht so wirklich. Also das stimmt schon. Ich bin da relativ verrückt schon immer gewesen. Und eben nicht nur Fußball, sobald ein Ball mit im Spiel ist, Tennis, Golf, ganz groß, Handball, Basketball, alle US-Sportarten, inklusive Baseball. Verfolge ich eigentlich bis zum heutigen Tag mehr oder weniger alles, was es so gibt. Lücken dann vielleicht eher im sehr speziellen Bereich, dann keine Ahnung. Bei den Olympischen Spielen musste ich mich dann schon wieder einlesen, jetzt vorher, wie wir genau jetzt im Schießen oder so sind. Aber was Ballsportarten angeht, bin ich nach wie vor sehr viel dabei, das stimmt.
Das stimmt definitiv. Also meine große Lücke ist zum Beispiel der US-Sport. Ich kenne mich im Basketball ganz okay aus in der NBA, alle anderen Sportarten, wie du ja auch gemerkt hast, ich habe es noch gar nicht erwähnt, Flo war mein Chef bei Spox.com, der großen Online-Sportseite, die ansässig ist in München, genauer gesagt in Ismaning, wo du von Anfang an auch dabei bist. Da reden wir gleich genauso drüber, ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang, wie vor allem heute natürlich über den Start der US Open. Wir werden uns das Draw ein bisschen angucken und ein bisschen Expertise hoffentlich vermitteln und auch über die momentane Situation von Alex Zverev sprechen, sofern es uns zumindest möglich ist. Vorneweg geschoben, vielen Dank. Diese Woche haben auch zwei Leute wieder das Patreon-Abo genommen für 5 Euro. Ich bin wieder jetzt über 50 Patreons. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich telefoniere gerade auch mit einem Patreon. Flo, du bist Supporter. Vielen Dank. Ich hoffe, du hörst auch alle Folgen. Ist das so, beziehungsweise hast du eine Lieblingsfolge?
Ich höre in der Tat eigentlich jede Folge. Also vielleicht manchmal, wenn es dann wirklich sehr stressig ist, habe ich vielleicht mal einen kurzen Teil verpasst, aber an sich bin ich immer dabei. Ist schwer zu sagen, was die Lieblingsfolge ist. Du weißt ja, dass wir bei Spox, so wie du es jetzt auch im Podcast machst, diese langen, ausgeruhten Interviews sehr lieben und so wie ich die gerne selber auch mache, so gerne höre ich mir die auch bei dir an. Kann jetzt gar nicht eine groß rausheben. Was mir spontan einfällt, sind auf jeden Fall die Trainerfolgen, hast du ja einige gemacht, die fand ich alle sehr, sehr spannend, auch wenn man da einfach nochmal ein bisschen Hintergrund bekommen hat, den man sonst nicht bekommt und das auch Leute waren, mit denen ich hier zum Beispiel noch nichts persönlich zu tun hatte.
Ich finde, da merkt man auch einen großen Unterschied im Vergleich zum Fußball. Die Rolle der TrainerInnen im Tennis spielt journalistisch in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig eine Rolle. Also es ist besser geworden im Tennis, es kommen auch immer mehr Trainer zu Wort, aber so diese Verantwortung, die ein Fußballtrainer in der Öffentlichkeit trägt für eine Fußballmannschaft, also wenn die Mannschaft versagt, ist ja das schwächste Glied der Trainer, das gibt es so im Tennis nicht. Also die Kritik richtet sich eigentlich zu 98% eher gegen den Spieler als gegen den Trainer, weil es ein Einzelsportart ist. Dementsprechend aber sind die Trainer auch sehr froh, wenn man ihnen mal eine Plattform gibt. Das ist zumindest so mein Eindruck.
Absolut. Also ich habe einmal, habe ich mit längeres Interview gemacht, ja mit Sascha Bajin, was sehr, sehr spannend war, weil sein Werdegang ist natürlich auch sehr, sehr speziell und hat jetzt ja in den letzten Jahren sehr viele Spielerinnen gehabt. Und da hat man schon gemerkt, was da so dahinter steckt. Einfach, also der ist ja nicht nur als Coach auf dem Platz, sondern was die ganze Organisation angeht, der Spielerinnen, also diese. Teilweise war es ja bei einigen Spielerinnen so eine 24-7-Rundum-Betreuung quasi, hat sich schon so angefühlt. Da hast du auf jeden Fall recht, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Da wird eigentlich selten drüber gesprochen, beziehungsweise ich glaube, es ist für die Trainer halt auch manchmal schwierig, weil mit dem Schützling umzugehen, da ist es ja auch so, dass dann, wenn ich Kritik übe, vielleicht als Trainer, muss ich gleich wieder Angst haben, dann bin ich vielleicht meinen Job wieder los und so weiter. Ja. Die Rolle als Tennistrainer ist da, zumal dann auch das Thema, das Coaching in dem Sinne ja nicht erlaubt ist, in Anführungszeichen. Also da, das ganze Thema ist irgendwie noch so ein bisschen, ja, noch nicht so ausgegoren.
Ja, du hast ganz viele Punkte angesprochen. Ja. Es gibt halt nicht diese klassischen Verträge, diese Zwei-Jahres-Verträge wie im Fußball. Spieler-Trainer-Verhältnis ist ein bisschen schwierig. Auch der Spieler kann oder die Spielerin kann den Trainer jederzeit kicken. Und die Kritik, wenn Trainer Kritik üben, richtet sich halt immer gegen eine Person, die Spielerin, ja, und nicht gegen eine Mannschaft. Man kann sie sehr schwer allgemein halten. Trotzdem hat noch kein Trainer bei dem Podcast, wenn ich angefragt habe, abgesagt, weil sie dann doch froh sind über Öffentlichkeit, aber auch nicht so in der Kritik stehen. Also wenn sie jetzt was äußern, das wird ja nicht direkt in allen großen Publikationen dann hoch und runter getragen. Das hilft, wie so oft im Tennis, so viel Geld da drin ist und so groß der Sport eigentlich ist, im Vergleich zum Fußball dann doch viel kleiner. Liebe Hörerinnen, bevor ihr denkt, gut, jetzt habe ich mir hier so einen allgemeinen Sportjournalisten eingeladen, aber kann der mir auch was über Tennis erzählen? Kann er definitiv. Flo hat unter anderem schon Andy Murray interviewt, Roger Federer interviewt. Ich glaube auch Maria Sharapova, wenn ich richtig informiert bin, Flo, um mal drei zu nennen.
Ist korrekt, ja. Nee, ich habe immer versucht, über die Jahre, jetzt auch wenn Tennis natürlich bei Spox zwar schon eine Bedeutung hat, also zu den Grand Slams, ist es einfach ein wichtiges Thema. Darüber hinaus haben wir aber auch versucht, zumindest hin und wieder, ja, mal so Akzente zu setzen, gerade eben mit Interviews. Deswegen hat sich da schon ein bisschen was angehäuft und ja, also waren auch immer die Sachen, die mir mit am meisten Spaß gemacht haben, muss ich sagen.
Sehr gut. Ja, definitiv. Ich habe es ja angedeutet, als ich 2016 zu euch gekommen bin, wurde ich am ersten Tag in der Konferenz gefragt, was meine Stärken sind, Flo. Und meine Taktik war, nicht nur Fußball zu sagen, weil wenn ich, was auch nicht nur der Fall war, aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt sage Fußball, dann habe ich wahrscheinlich 20 Redakteure und Volontäre vor mir, die über Fußball berichten, weil ich ja noch nicht so viel Ahnung hatte, wie groß der Sportsektor damals auch noch bei Spox war. Deswegen habe ich halt gesagt, ja, olympische Sportarten und dass ich ein Sportfreak sei und vor allem auch Tennis verfolge. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber du hast direkt, nicht gestrahlt, aber die Hand gehoben und hast gesagt, ah ja, Tennis kann ich mir gut vorstellen. Und das war damals ja Sommer und dann Wimbledon war gerade noch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche und das hat euer heutiger All-Time American Football-Experte Adrian Franke damals noch gemacht. Mhm. Und bei den US Open ein paar Wochen später durfte ich schon auch die wichtigen Analysen für euch machen. Also mein erster Tennisartikel war, glaube ich, tatsächlich eine US Open Halbfinalanalyse von Angelique Kerber, die ja in dem Jahr 2016 die US Open gewonnen hat gegen Karolina Pliskova. So bin ich tatsächlich ins Tennis reingerutscht. Also du hast wirklich, das war jetzt nicht übertrieben, du hast da eine große Rolle gespielt. Auch wenn das nicht absehbar war, dass es sich so entwickelt.
Nee, aber das stimmt schon. Und weil es auch wirklich, um so ein Insight zu geben, es ist nicht so wahnsinnig häufig, dass Leute, die neu sind, ob die jetzt ein Praktikum anfangen oder generell dazu stoßen, dass die jetzt im Sportsbereich, also über den Fußball hinaus, so wahnsinnig viele Sachen nennen. Also das hat sich über die Jahre ehrlicherweise schon so ein bisschen entwickelt, dass da sehr, sehr viel, noch mehr als früher, auf Fußball getrimmt ist, was ich persönlich natürlich dann als derjenige, der eigentlich bei Spox immer den gesamten Bereich Non-Fußball im Auge hat, immer ja sehr betrüblich fand und immer noch find. Da gibt's, wir haben ja immer so einen schönen Fragebogen, den man teilweise am Anfang dann ausfüllen muss, und da gibt's dann auch Sportsfragen, da ja, war ich manchmal sehr traurig, was da nicht mehr gewusst wurde, im Tennisbereich zum Beispiel. Deswegen, wenn dann jemand so kommt, wie du damals, dann, ja, da strahlt man dann wirklich wahrscheinlich sofort und ist einfach froh, dass da jemand da ist mit Interessen abseits des Fußballs. Und dann ist man auch sofort bei uns auch gewillt, den da quasi ins kalte Wasser zu schmeißen und den mal machen zu lassen in den Bereichen. Und ja, das war, hat gut gepasst damals irgendwie so insgesamt.
Definitiv, also das kann ich nur so feedbacken, dass man hat irgendwie, auch wenn es mal Schwierigkeiten gab, aber man hat halt immer gemerkt, okay, ihr wollt das pushen, ne? Also ihr wollt die Vielfalt pushen, und wenn da einer da ist, dann geben wir da auch den Raum. Das fand ich immer ganz toll. Es soll ja heute auch ein bisschen mehr um dich gehen. Wir wollen ein bisschen über Spox und deine Karriere reden, aber um das noch einzuordnen, es interessiert euch vielleicht auch tatsächlich damals so, dass ich als ausgebildeter Volontär, also ich hatte eine Ausbildung als Redakteur bei einer Zeitung gemacht, erstmal zu euch gekommen bin. Nicht richtig als Praktikant, aber auch nicht richtig fest, so nach dem Motto, wir gucken mal, ob wir zueinander passen. Deswegen musste ich tatsächlich nicht diesen Fragebogen ausfüllen, den Praktikanten ausfüllen müssen. Genau. Aber ich kann mich noch sehr gut du hast mich halt mit in die Konferenz genommen und daran halt erinnern, dass das dann relativ schnell geht. Und an eine Situation, die habe ich mir vorhin noch aufgeschrieben, davor kann ich mich auch erinnern, weil ich war ja dann Teil des Sportsteams, irgendwann verantwortlich für Tennis, aber Kollege Felix Götz hat natürlich auch immer dafür gesorgt, dass wir über olympische Sportarten reden. Das habe ich alles gemacht, Billard, Schach, Wintersport, alles Mögliche. Und einmal hattet ihr ein Seminar oder sowas, und da war der ehemalige Langlaufathlet, Olympiateilnehmer, hochdekoriert, Tobias Angerer dabei. Und der lief halt durch die vollbesetzte oder zumindest im Spätdienst einigermaßen gut besetzte Spox-Redaktion, und keiner von den jungen Redakteuren oder Volontären hat ihn erkannt, und du hast mich angeguckt, ich habe dich angeguckt und ich so, ich weiß, wer es ist. So nach dem Motto, okay, da ist halt diese Vielfalt gesehen. Ich habe das halt immer gemocht bei euch.
Daran kann ich mich auch noch gut erinnern.
Ja, das war so ein Moment, wo ich denke, so, okay, die ganzen Fußballjungs, die wissen es jetzt nicht, dass das gerade ein Olympiateilnehmer hier ist. Sonst wären sie nämlich, bei einem Fußballprofi wären sie alle aufgestanden wahrscheinlich.
Ja. Aber das Schöne ist ja, dass auch diese Sportarten durchaus in gewissen Bereichen auch gut funktionieren. Also in Anführungszeichen, das heißt, dass die Leute, das Interesse ist jetzt durchaus da. Es ist nicht so, dass klar, überstrahlt Fußball alles, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mal den Simon Rösner interviewt, den Squash-Spieler, der auch eine richtig coole Geschichte hat, und das hat dann von den Klickzahlen hervorragend funktioniert, wo du sagst vorher, ja, willst du jetzt echt einen Squash-Spieler interviewen oder so? Ja, will ich. Deswegen, manchmal braucht es da auch den nötigen Mut quasi, um zu sagen, es ist eigentlich egal, was der macht, sondern ist es eine spannende Persönlichkeit, und wenn ja, dann, was ja oft der Fall ist, gerade in so Sportarten, dass ja richtig, richtig coole Typen da rumspringen, müsste man eigentlich noch, also wie gesagt, versuchen es, aber müsste man eigentlich noch viel mehr machen.
Definitiv. Ja, genau dasselbe wie mit dem Doppelinterview im Tischtennis mit Boll und Ovtcharov vor der Heim-WM 2017. Es war ja eigentlich auch vom Aufwand der Ertrag relativ grenzwertig für eine Online-Sportseite, aber die Klickzahlen waren jetzt auch nicht so schlecht, und das hatte niemand sonst, ne? Die beiden zusammen. Also da hat sich der Aufwand mal gelohnt. Um das abzuschließen, ich war fast 2 Jahre bei Spox, habe, wie gesagt, federführend dann irgendwann Tennis gemacht. Dann hat Spox.com irgendwann mal mit Tennisnet zusammengearbeitet. In der Zeit durfte ich kein Tennis machen, und in diese Phase hinein, wo ich kein Tennis machen konnte, kam dann irgendwann das Angebot vom Tennismagazin in Hamburg. Deshalb habe ich damals dann irgendwann Spox.com verlassen und bin einmal quer durch die Republik von München nach Hamburg gezogen, war knapp 2 Jahre beim Tennismagazin und habe mich dann selbstständig gemacht, heute für Spiegel, Zeit und Sportschau unter anderem. So, nur dass ihr das einordnen könnt, wann was war. Und seitdem sind Flo und ich im guten Kontakt. Bevor wir über Tennis reden wollen, spezifisch, Flo, möchte ich ganz kurz, wie bei jedem Journalisten, den ich hier zu Gast habe, kurz ein bisschen über Journalismus und die eigene journalistische Laufbahn reden. Du warst von Anfang an dabei bei diesem sehr besonderen Projekt Stocks.com, wo man ja nicht wusste, wo führt das hin. Ich glaube, korrigiere mich bitte, du warst am Anfang Praktikant, als ihr online gegangen seid, 2007.
Das ist richtig, war der quasi der erste Praktikant. Ja.
Stark. Wahrscheinlich noch ohne Fragebogen.
Ja.
Und ich war nämlich dann beim 10-jährigen Jubiläum 2017, war ich ja bei euch, wo ihr dann wieder ein Franck Ribéry-Interview hattet, wenn ich mich richtig erinnere, weil das euer erster Interviewpartner 2007 war.
Genau, das war der allererste Aufmacher, wie wir sagen, also das allererste Thema, das auf Spox erschienen ist, beim Launch, war dieses Ribéry-Interview, ja. September 2007.
Mhm. Du könntest jetzt wahrscheinlich alleine eine Stunde über die Gründung von Spox.com sprechen und sie wäre wahrscheinlich verheerend lustig. aber fass doch mal ganz kurz zusammen, wie das damals entstanden ist.
Die grundlegende Geschichte ist die, dass die Gründungsmitglieder oder viele der Gründungsmitglieder sich kannten vorher schon. Also viele von uns haben bei Sport 1 gearbeitet, beziehungsweise ich habe eben früher auch mal ein Praktikum bei Sport 1 gemacht. Dann hat sich so eine Gruppe gebildet, die den Entschluss gefasst hat, hey, wir würden gern irgendwas Eigenes machen, eben auch so ein bisschen einen eigenen Ansatz verfolgen, mit diesen damals schon so ein bisschen tiefgründiger, auch irgendwie so ein bisschen unterhaltsamer vom ganzen Ansatz her. Und ich hatte damals, ich war quasi auf der Suche, also ich wollte schon immer in den Bereich Sportjournalismus und ich hatte eben wirklich alles Mögliche schon gemacht. Ich habe Praktika rauf und runter gemacht bei Online oder Zeitung, Zeitschrift, Fernsehen, alles. Und ich habe eben den Kontakt gehabt zu den Leuten und habe dann mal so Wind bekommen davon, dass da was geplant ist und saß damals, das erinnere ich mich auch ganz gut, bei dem ersten Chefredakteur von Spox, dem Alex Marx, auf seinem Balkon, als er mir davon erzählt hat und mich dann gefragt hat, ob ich da nicht irgendwie dabei sein will. Und es gab aber quasi noch keine wirkliche Stelle. So, also ich war irgendwie eigentlich schon einen Tick zu weit, also im Sinne von, ich war eigentlich auf der Suche nach einem Volontariat. Das konnten sie mir aber nicht bieten, sondern wirklich nur ein Praktikum mit der schon mit der Aussicht im Sinne von, wir wissen ja, was du kannst. Also wenn es normal läuft und das Projekt gut startet, dann ist da schon was drin, aber man wusste es eben nicht so genau. Aber das hat mir damals gereicht. Das war so eine Bauchentscheidung. Ich habe mich damals auch gegen Volontariate bei anderen Medien entschieden, ohne Namen zu nennen, und für Spox entschieden, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist genau meins und diese Gruppe, die sich da getroffen hat, ist einfach eine ganz besondere. Also, und das hat sich auch total bestätigt. Also ich hatte nie wieder so viel Spaß in der Arbeit wie mit dieser Ursprungsgruppe da in der Anfangszeit von Spox und dann habe ich das gemacht und the rest is history quasi. Und jetzt bin ich immer noch da. Das ist eigentlich das Krasse.
Ja, du bist immer noch da. Und ich kann mich erinnern, dass ich so um das Jahr 2010 herum irgendwann Spox-Leser geworden bin. Also sozusagen 3 Jahre nach Gründung ist es sozusagen bei mir angekommen als großen allgemeinen Sportfan, so rund um meine Abi-Zeit. Und ich weiß auch noch, dass ich das dann Freunden empfohlen habe, weil das halt diese langen, ausführlichen, also eigentlich alles das, was man nicht empfohlen bekommt, im Internet zu tun,
genau,
ja. habt ihr gemacht. Und im Übrigen, Flo, da muss ich dich jetzt auch mal schimpfen, ist das eine Krankheit, die mich bis heute beschäftigt, dass jetzt als Selbstständiger in jeder Publikation ich Probleme habe, meine Zeichenanzahl einzuhalten und ich hoffentlich gut genug bin, dass sie mich behalten, aber wenn wahrscheinlich alle meine momentanen Medien und meine Editoren und Redakteure einen Hauptkritikpunkt nennen würden, würden sie wahrscheinlich allesamt nennen, er schreibt zu lang und er hält sich nicht an die Zeichenzahlen und dann fängt er immer an zu diskutieren. Das ist wegen euch.
Ja. Ja, online. Es gibt keine Zeichenbegrenzung und es gibt auch nicht zu lang. Es gibt nur gut oder schlecht. Das ist ja mein Mantra seit Anfang an. Also das haben wir aber auch durchgezogen. Also bis heute. Also klar, gibt es dann irgendwann, musst du dir überlegen, liest es nur noch einer ab einer gewissen Zeichenanzahl. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten ganz am Anfang, haben wir es mal geschafft, quasi unser System zu durchbrechen, im Sinne von, irgendwann ging es einfach nicht mehr weiter. Du konntest nichts mehr reinschreiben und wir wussten nicht, warum. Und haben herausgefunden, okay, das ist anscheinend eine Grenze eingebaut gewesen vom Dienstleister. Hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Das, wie gesagt, das ist einfach so, wenn ein Interview gerade, wenn das richtig gut ist und der Interviewpartner spannende Geschichten zu erzählen hat, dann ist das Interview halt fertig, wenn er keine Geschichten mehr zu erzählen hat, aber nicht, weil ich irgendwie vorgegeben habe, jetzt, also gesagt, bei uns geht es ja online, zu sagen, es hat eigentlich, hier ist die Grenze und wenn er jetzt darüber hinaus noch was sagt, dann wird es einfach rausgestrichen. So, das habe ich immer gehasst und hasse es bis heute. Und das Feedback, das wir immer bekommen haben über die Jahre, gibt uns da eigentlich auch recht, dass die Leute sehr wohl bereit sind, das zu konsumieren und von mir aus dann auf der Toilette noch länger sitzen, wenn das Interview halt dann noch ein bisschen länger geht.
Definitiv. Ja. Kann ich zustimmen. Einzige, was wirklich passiert, als mal die journalistische Seite zu beleuchten und nicht die Leserseite, wenn man keine Beschränkung bekommt, führt das auch manchmal dazu, dass man sich am Anfang zu wenig Gedanken macht und dann wirklich auch zu unstraff schreibt. Also
ja.
Zu weit ausholt oder ja. Auch Sachen, aber also wirklich, wo man dann, und tatsächlich auch bei Spox war es dann teilweise so, dass Leute mich kritisiert haben dafür und sagen so, boah, Yannick, ey, komm, das Thema jetzt, warum jetzt 14.000 Zeichen? Also, warum nicht 8? So, hätte auch gereicht. Und um mal einen Vergleich zu geben, also 8.000 Zeichen darf ich jetzt noch bei der Zeit schreiben, bei Zeit Online, weil die es manchmal wertschätzen, wenn das Thema es hergibt, aber da ist auch schon die absolute Grenze. Und bei Spox war so normaler Text zu meiner Zeit irgendwann so mindestens mal 6 bis 12 und bei allem anderen geht schon, wenn es das Thema hergibt, ne? So, also das ist schon etwas, wo ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren noch mal extrem dazugelernt habe, schon sozusagen den roten Faden und den Küchenzuruf und all diese journalistischen Dinge halt vorher parat zu haben, weil das Schlimmste ist, wenn du später eine lange Story hast und kürzen musst, finde ich persönlich.
Ja, auf jeden Fall.
Da bricht jedes Mal mein Herz. Also
ja, so. Nee, das stimmt ja auch. Also das ist ja dann auch einfach Handwerk, ehrlicherweise. Also was man lernen muss, eben dieses Straffen. Und klar, also es gibt einfach Sachen, auch erinnere ich mich auch an Sachen, die ich gemacht habe, wo du denkst, um Gottes Willen, also da geht es jetzt nicht um irgendwelche Inhalte, sondern da geht es einfach darum, um ständige Füllwörter und was du da nicht alles einpflegst, quasi, was da nichts verloren hat. Ja. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und das muss man natürlich vermeiden, weil das einfach den Lesefluss natürlich auch total behindert. Aber wie gesagt, das darf man dann nicht vermischen, finde ich, mit dem inhaltlichen Punkt im Sinne von, wie gesagt, ist es jetzt, gibt die Geschichte einfach noch was her oder gibt sie nichts her? Aber das muss man natürlich dann auch lernen über die Zeit. Also es ist natürlich auch kein Selbstzweck. Also wir hatten natürlich dann auch welche, die sind zu uns gekommen und haben gedacht, okay, bei Spox ist ja alles möglich. Dann mache ich halt einfach das Interview so lang, ist mir egal. Dieses Interview hat es aber halt gar nicht hergegeben. So,
ja,
das
gibt
es natürlich dann auch. So, das ist halt, aber lieber beschäftige mich eben damit, dass dann, und klar, und entwickle natürlich auch die Leute dahin, dass sie das lernen, weil das ist natürlich dann auch schon ein bisschen auch eine Kunst, lange Interviews zu machen, die sich aber tragen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, diesen Ansatz ist manchmal nicht ganz einfach, den aufrechtzuerhalten in der schnelllebigen Zeit, weil auch morgen ist Deadline Day hier im Fußball und klar ist es bei uns auch ein wichtiges Thema und schnelle Transfer-News hier und da, aber solange ich bei Spox bin, versuche ich das auf jeden Fall nach wie vor aufrechtzuerhalten, dass wir diesen Ansatz nicht verlieren, den wir eben seit 2007 schon hatten.
Letztlich ist es auch die einzige, korrigiere mich, aber deutschsprachige Plattform, die das so bietet in der Form. Also keine Ahnung, ob mein Doping-Report von 2017 und die Themenwoche über Tabus im Fußball, die mir übrigens auch ein Sprungbrett war für viele größere Journalisten, wo ich über Depressionen und Rassismus und Sexualität berichtet habe, du wirst dich erinnern, ja. Das wäre sonst in dieser speziellen Form auch überhaupt nicht, also keine Ahnung. Das kannst du nicht, also das hätte ich niemand, wenn ihr gesagt hättet, nee, Yannick, das ist uns zu lang, das hätte ich niemals nirgendwo anders unterbringen können. Mal ganz
Das stimmt,
geschweige
ja. Das
davon,
stimmt, glaube ich schon, ja.
was uns damals auch noch nicht möglich gewesen wäre, aber.
Ja, aber das hatten wir eben auch, das war dann eben uns auch einfach wichtig, so, dass wir
Ja.
sagen, wir machen eben Themenwochen waren, haben wir jetzt, muss ehrlicherweise auch lange nicht mehr gemacht, aber es war eine Zeit lang, haben wir das, war das wirklich fester Bestandteil, das auch zu machen. Und dann kriegt es eben auch den Raum, den es braucht. Und wenn dann Mbappé wechselt, dann wechselt er halt, aber wir machen halt trotzdem die Themenwoche. So, das ist, wie gesagt, ein schwieriger Spagat, aber
Aber das eine schließt das andere ja
das
nicht
eine
aus bei
schließt das andere.
euch.
Nee, 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 genau. Das musst du halt versuchen hinzubekommen. Den Spagat zwischen den beiden Geschichten, damit sich's am Ende auch rentiert, du aber schon noch irgendwie ja, herausstichst, so ein bisschen in der Medienlandschaft, ist ja immer noch das Ziel.
Du hast vollkommen recht. Letztlich, also ich wäre wahrscheinlich nicht auf diese spezifische Podcast-Idee gekommen, ohne den Einfluss von Spox. Also diese langen, ausgeruhten Interviews geht ja auch in die Richtung, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, mit einer die mich beeinflusst haben für diesen Podcast, natürlich auch ganz klar Max Jakob Obst. Obst hätte ich fast
Oh,
gesagt, um
Ost.
Gottes
Ja.
Willen, Ost. Ich dachte, mein Gehirn hat gerade
Grüße.
gesagt, das hast du natürlich gesagt. Grüße an diese Stelle, auch wenn ich nicht glaube, dass er momentan die Zeit hat, einen Tennis-Podcast zu hören. Macht er ja auch Elf Leben, den Uli Hoeneß-Podcast, empfehlenswert an dieser Stelle. Der das ganze Jahr im Fußball gemacht hat mit diesen langen Interviews. Und ich habe die immer gehört, wenn die rauskamen. Und dann dachte ich so, jo, das ist im Tennis hundertprozentig auch möglich. Um auch mal die Kurve zu bekommen, journalistisch gesehen zum Tennisfloh. Ich weiß nur noch aus Erzählungen, weil sie damals nicht mehr aktuell war, dass du auch mal eine Tenniskolumne hattest bei Spox. Waren das deine ersten Gehversuche, tennismäßig bei Spox oder war das davor schon mal ein Interview?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, es gab diese Tenniskolumne Advantage Regelmann. Advantage hieß sie, Yannick.
Echt jetzt? Okay, also
Ja.
das wusste ich jetzt aber wirklich nicht. Also ich
Ja.
habe das bestimmt mal gesehen, aber das wusste ich nicht. Du hast mich
Aber
auch noch
ich.
nicht, du hast mich auch noch nicht verklagt.
Nee. Aber ich muss dran denken, als du den Podcast ge gegründet hattest und fand's sehr schön. Ich kann dir überhaupt gar nichts, es ist alles verschwommen in der Zeit, wann ich genau diese Kolumne mal gemacht habe für, weiß ich gar nicht, 1, 2 Jahre oder so. Und ich glaube, das davor habe ich mit Sicherheit schon Interviews gemacht. Also Interviews waren mit ganz am Anfang.
Dann
Ja,
anders
aber.
gefragt, was ist denn das erste Tennisinterview, an das du dich erinnern kannst bei Spox?
Boah, Westbox. Also es geht ja schon mal damit los, dass ich habe, um mal ein bisschen zu erzählen, wie die Anfänge waren. Es ist ja so
Gerne.
wie bei jedem, dass man natürlich lokal anfängt, bei sich in der Heimatzeitung. Und damals habe ich auch schon Tennis gemacht. Es war nämlich so, dass die Damenmannschaft hier bei mir in Friedrichshafen, wo ich geboren bin, damals zweite Bundesliga gespielt hat. Sprich, da habe ich tatsächlich die ganze Saison über ja, die Damenmannschaft im Tennis berichtet. Fußball dann auch noch nebenher, aber das war quasi das Erste, was ich im Tennis gemacht habe. Und dann bei Spox, was war denn das erste Interview? Das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte es dir in der Tat nicht beantworten, was das allererste Tennisinterview war. Ich weiß nur, dass ich vorhin mal überlegt habe, wirklich viele Tennis-Interviews mittlerweile schon geworden sind. Also es ist ja wirklich, obwohl das jetzt nicht die Bedeutung hat, also im Vergleich zu Fußball oder so, und ich ja auch Fußball-Interviews mache, ist da einiges zusammengekommen über die Jahre. Und klar gibt es dann hier die großen Namen, die irgendwie was Besonderes sind. Aber ich habe ja ehrlicherweise am meisten in Erinnerung die Interviews, die so ein bisschen einen anderen Ansatz hatten, auch da. Also wie gesagt, sowas wie Daniel Mansur habe ich ja mal gemacht. Der war dann auch bei dir im Podcast jetzt schon öfter. Und ist ja auch Patreon, richtig?
Richtig.
Deswegen
Grüße.
Grüße und die Frage, was da los war in der ersten Quali-Runde gegen Benjamin Bonzi. 0626 ist halt schon. Naja.
Also
Grüße.
du weckst ja in mir das Böseste. Die Leute kennen mich ja hier als wirklich unabhängigen und abgeklärten Journalisten, aber ich hätte jetzt fast, aber auch wirklich nur fast gefragt, dass er ja danach aber auch noch ein bisschen Sightseeing zumindest mitgemacht hat. Das hat er sich aber auch verdient, weil dieses Jahr ist trotz des Quali-Aussetzens ein wirklich erfolgreiches
Absolut,
Jahr für
ja.
ihn. Mit
Absolut.
erster Hauptfeldteilnahme in Wimbledon und wer sich auch ein bisschen mit Daniel beschäftigt, weiß, dass er hart arbeitet und trotzdem Social Media beherrscht.
Genau, nee, das, was ich sagen wollte, weil ich saß mit Daniel mal, weiß gar nicht, es war so 2,5 Stunden bestimmt, irgendwie haben wir uns zum Frühstück getroffen und da über seine Karriere quasi und das Ganze, was da dahinter steckt, gesprochen. Und sowas macht natürlich dann besonders viel Spaß. Also A, weil er ein super Typ ist einfach und weil das auch so ein bisschen die Möglichkeit war, den Leuten mal zu zeigen, wie ist es eigentlich, wenn da jemand auf Platz 200 abwärts steht und versucht, da nach oben zu kommen. Auch übrigens wieder was, wo man sagt, okay, Daniel Masur kennt jetzt auf Spox vielleicht erstmal keiner, aber auch das war eines der Interviews, das ist am meisten gelesen wurde dann. Deswegen solche Sachen haben immer großen Spaß gemacht, zum Beispiel auch Noah Rubin, den man ja ganz gut kennt, weil er immer eine Meinung hat zur Tennisszene. Mit dem habe ich mal, das war jetzt leider nicht persönlich, eben weil er in den USA ist, aber zwar, ich glaube, mal 2,5 Stunden telefoniert oder so. Das sind so die Sachen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, jetzt neben den großen Namen, die natürlich ja, also Roger Federer zu treffen, das war damals im Start. Sowas vergisst man natürlich nicht. Das war schon cool.
Klar, definitiv. Ja, Daniel Masur bin ich auch über euch so richtig auf den Schirm gekommen. Also die Interviews mit dir und so weiter. Vor allem lernt man, also ich weiß nicht, ich lerne bei Interviews oder Geschichten über nicht so bekannte Tennisprofis halt noch viel mehr über die Ochsentour und über die Zustände, als wenn ich mit der Nummer 15 über seine Rückhand rede, ne?
Ja.
So, was dann vielleicht auf den ersten Blick für den Leser oder den Hörer nicht so interessant ist, aber wenn sie dann draufklicken oder sich's anhören, dann vielleicht umso mehr. Also das ist zumindest meine Erfahrung jetzt auch in den letzten, auch auf Turnieren, weil die halt auch nicht die Aufmerksamkeit haben, die anderen haben und dementsprechend sich auch Zeit nehmen. Aber gut, das ist jetzt keine Neuigkeit. Große Interviews hast du gemacht und du hast diese Woche auch, da reden wir gleich darüber, mit Daniel Medvedev gesprochen über ein ganz besonderes Thema, was ja jetzt ja auch zum Start der US Open passt, wo wir gleich im zweiten Teil dieses Podcasts intensiv auch in die Analyse gehen. Aber ich möchte dieses Interview-Thema im Tennis allgemein noch ein bisschen abschließen. Ich hätte gesagt, dass dein wichtigstes oder für dich wichtigstes Tennis-Interview das mit Andy Murray gewesen wäre. Was entgegnest du dazu?
Es kommt drauf an, aus welcher Perspektive man es sieht, aber ja, würde ich jetzt nicht widersprechen.
Also ich hatte zumindest immer den Eindruck, dass es dir wichtig war und auch, wie es zustande gekommen ist, sozusagen bei den BMW Open als Spieler. Ich meine, ich weiß ja, also du sprichst mit jemandem, der weiß, wie extrem schwierig es doch ist, auf ATP-Turnieren in Verhandlungen mit der ATP und so dann auch mal einen großen Gesprächspartner zu bekommen, länger als hier hinter der Sponsorenwand für 2 Minuten. Und ich habe schon so viele Kämpfe ausgefochten, wo ich dachte, das geht gut aus. Und am Ende stand ich mit leeren Händen da und als Selbstständiger steht man dann auch direkt mit leerem Honorar da. Deswegen, vielleicht kannst du ein bisschen den Prozess erklären, wie leicht oder schwierig es war, ihn zu bekommen für ein ausgeruhtes Interview. Weil das muss es ja sein bei Spox.
Ja, also klar, da macht man natürlich auch manchmal dann Kompromisse. Also im Sinne von, kennst du auch, okay, dann vielleicht doch nicht 2 Stunden, aber wie wäre es mit einer halben Stunde? Aber ja, der Vorteil war bei Murray, dass ich, also ich habe von Anfang an, was ich immer gemacht habe, ich habe mich halt, und das hast du, glaube ich, auch ganz gut mittlerweile gemacht, ich habe mich halt immer getraut, Anfragen rauszuhauen ohne Ende. So über das Management und viele Kontakte geknüpft und ich hatte dann ganz guten Kontakt zu Murrays Management und wir hatten ihn damals auch schon, ich habe schon mal mit ihm telefoniert, weil wir ihn angefragt hatten, ob er nicht Teil unseres NBA-Formats sein will. Es hieß damals Triangle Offense und war, also NBA, wer es nicht weiß, bei Spox riesengroß, also von der Bedeutung her wirklich ähnlich wie Fußball. NBA, NFL stehen dann Fußball nichts nach. Und wir hatten da ein Format, wo 3 Redakteure immer mit einem prominenten Gast über die aktuellen Themen in der NBA diskutiert haben. Und es war auch eins der erfolgreichsten Formate, die wir so gemacht haben, weil es ja meinungsstark war. Wir hatten da auch echt immer ganz coole Gäste, weil halt viele, es gibt halt viele NBA-Fans im Fußball, aber eben auch im Tennis. Wir hatten zum Beispiel auch mal Boris, muss man sagen. Hat auch mal geklappt, lustigerweise. Und da hatte ich eben auch mal Murray für angefragt, weil ich auch wusste, dass er die NBA total verfolgt. Und zwar eben nicht nur so ein bisschen, sondern du brauchst ja dann für so eine Diskussion schon jemanden, der wirklich weiß, wovon er spricht. Und das war bei Murray so. Und das fanden die irgendwie cool. So ähnlich wie bei Medvedev jetzt, kommen wir noch zu, mal diesen bisschen anderen Ansatz. Deswegen wurde das damals möglich gemacht, dass ich mit ihm da telefonieren kann für die NBA-Geschichte. Und dann habe ich nochmal eben dann angefragt, als er in München war. Erst über das Management und dann ist es ja so, dass die dann auch die ATP-Verantwortlichen vor Ort mit ins Boot holen, die sich da um die Medienbetreuung kümmern. Und wenn dann das Management quasi mehr oder weniger das Go gibt, dann sagen die natürlich im Endeffekt auch dann eher selten nein, so, weil die sind ja dann im Endeffekt dafür da, das eigentlich zu organisieren und zu sagen, okay, wann hat er denn die Pressekonferenz und machen wir es da irgendwie danach am besten und so weiter. Aber da war einfach der Riesenvorteil, dass es übers Management mehr oder weniger eingetütet wurde und ja, ich mir da so ein bisschen den Kontakt aufgebaut hatte, dass das in dem Fall geklappt hat, aber ja, also manchmal klappt es, manchmal nicht. Weißt du selber, das ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema, aber man kann eigentlich immer nur sagen, man muss halt einfach dranbleiben. Teilweise manche, also gefühlt laufen bei mir Anfragen seit, weiß nicht, 10 Jahren und ich glaube immer noch, dass es klappt irgendwann. Da zahlt sich Beharrlichkeit schon oft aus.
Ja, oder man geht auch mal ein Risiko ein. Genau. Bei diesem Doppelinterview von Wolf, heute kann ich sagen, ja, auch weil ich ganz gut jetzt bin mit dem DTTB und auch nicht mehr so akut bei Tischtennis berichte, nicht mehr so oft zumindest, jetzt bei Olympia habe ich es mal wieder gemacht und jetzt auch bei den Paralympics, was mir auch wichtig ist, aber ich habe damals eine Anfrage rausgeschickt im Namen von Stox als Redakteur von mir und ich habe gesagt, ich komme nur zum Medientag nach Düsseldorf, wenn ich Boll und Ovtcharov zusammen mindestens 15 Minuten bekomme. Und ich habe es euch nicht gesagt. Ich habe es dir, weil du hast einfach gesagt, ich hab mir die Erlaubnis eingeholt, anzufragen. Und du hast aber gesagt, wir schicken dich nur hin, wenn du mindestens, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, mindestens einen von den beiden Kursen oder sogar beide bekommst. Ich glaube, ihr hattet sogar gesagt als Hürde, weil ihr kein Geld ausgeben wolltet, du musst beide bekommen für jeweils 2 Interviews.
Echt? Oder so. Und ja, ganz schön gemein von uns.
Ja, irgendwie so war es halt. Ist halt am Ende des Tages nur Tischtennis. Ja. Und ich habe das dann so gemacht und dachte so, ach komm. Und dann haben die tatsächlich ein grünes Licht zurückgeschickt und dann war ich wirklich der Einzige, der beide hatte. Und die Süddeutsche Zeitung und hier die Funke Mediengruppe hatten halt jeweils einen dann, ja, und mussten auf mich warten, beziehungsweise aufs Box warten. Ja, das sind die wenigen Erfolge, die man mal so feiert, wo man dann auch mal sagt, okay, das hat sich jetzt gelohnt, aber rechnet sich auch gegen viele Niederlagen, die man dann auch mal einstecken muss, wo man nicht dreist war, ganz im Gegenteil auch mal sehr beharrlich und geduldig war. Eigentlich. Flo, in welchem Jahr war das Interview mit Murray denn in München eigentlich?
Boah, das fragst du mich Sachen. Ich könnte es dir ja nicht aus dem Kopf sagen, wann das war.
War das 14, 15, Jahr? 16?
14, ja, 15, irgendwie 16, sowas, 17? Irgendwie sowas muss es gewesen. Hatten der da gespielt?
Könnte ich jetzt googeln. Ja. Sag mir doch mal, was er für einen Eindruck vermittelt hat damals, als du ihn getroffen hast. Weil du hast ja schon einen fertigen Eindruck von ihm gehabt als Kämpfer und Nörgler auf dem Platz, aber mit sehr modernen Ansichten außerhalb des Platzes. Aber was hat er im Gespräch mit dir für einen Eindruck gemacht, so zwischenmenschlich?
Ja, sehr, sehr gut. Das bestätigt, was ich vorher schon gedacht habe. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich große Sympathien für Andy Murray hege, seit Anfang an seiner Karriere, um das mal, wahrscheinlich die größte Untertreibung dieses Podcasts.
Ich dachte, Journalisten haben keine Sympathien für Tennis.
Ich habe große Sympathien für Andy Murray und sage es auch offen. Und ist natürlich dann immer schön zu sehen, wenn sowas auch bestätigt wird. Wie gesagt, ich hatte mit ihm telefoniert eben schon. Insofern kriegt man auch schon so ein bisschen den Eindruck, so wie gibt er sich bei sowas? Bei dem irgendwie der Hörer hingehalten und er macht halt oder ist es ein bisschen anders? Und das war halt bei Murray nicht so, sondern ist einfach ein sehr, sehr, sehr feiner Kerl mit sehr, sehr guten Ansichten, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich in ja ganz vielen Bereichen. Merkt man jetzt gerade auch wieder, nur mal ein kurzer Einwurf beim Thema Impfen und dem, was Andy Murray da jetzt gesagt hat bei seiner US Open Pressekonferenz und ja, im Gegensatz dazu, was man da sonst so leider hören muss aus Teilen der Spielerszene, Nee, deswegen war extrem angenehm. Da ging es ja auch noch damals drum, dass ich ihn auch zum Boxen befragt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein großer Kampf da war. Und Murray ist ja auch so ein riesen Box-Fan und glaube ich auch ziemlich gut mit Joshua befreundet. Ich weiß nicht, wie dick er, aber auf jeden Fall kennen die sich.
Also um mal kurz reinzugrätschen, weil ja. Ich nachgeguckt habe, das Interview war 2015.
Okay.
Und ich habe hier jetzt, ich habe noch nicht dein Interview gefunden, sondern ich habe eine Vorabmeldung gefunden, die unser ehemaliger Kollege Benedikt Treuer gemacht hat. Vom 29.04.2015 eine Vorabmeldung mit der Überschrift Djokovic French Open Favorit. Also habt ihr praktisch auf das Interview schon hingewiesen und habt so eine kurze Meldung gemacht mit ein paar Aussagen. Also es war 2015.
Ist alles für mich sehr, sehr weit her. Ja, okay. Nee, ich kann mich erinnern, aber ich werde jetzt nicht sagen können, welches Jahr das genau war. War extrem angenehm. Wie gesagt, war leider im Endeffekt dann doch zu kurz, ehrlicherweise. So ein bisschen, weil, also am Rande von Turnieren ist natürlich sehr schwer, wirklich Spieler dann wirklich lange zu bekommen. Aber es war sehr, sehr angenehm.
Vielleicht führt die Frage zu nichts, aber war damals schon in irgendeiner Form zu merken, dass er körperliche Probleme hat, dass er vielleicht unter Schmerzen spielt oder dass er Probleme hat mit der Hüfte?
Nee, eigentlich damals noch überhaupt nicht. Also aus meiner Erinnerung war das damals überhaupt wirklich gar kein Thema. Also könnte ich mich nicht erinnern.
Okay. Nee. Viele HörerInnen würden mich wahrscheinlich schimpfen, wenn ich jetzt nicht auch nochmal auf das Federer-Interview eingehen würde. Und das machen wir auf jeden Fall nochmal, bevor wir zu den Newsgruppen kommen. Die 3 Minuten nehmen wir uns jetzt. Du hast gesagt, es war ein Gestart damals. Mhm. Auch schon ein bisschen her. Weißt du da noch, wann es war?
Weil
da
2013 war das, ja.
2013. In welchem Kontext hast du es geschafft, so einen Weltstar fürs Box-Interview zu bekommen?
Das ist jetzt auch ein bisschen gutes Beispiel, weil da kann man auch ein bisschen so Insight geben, wie das so läuft. Das war in dem Fall im Rahmen eines Sponsorentermins, hat sich quasi diese Möglichkeit aufgetan, und die ich damals dann sehr dankbar angenommen haben. Also es ist ja auch manchmal eine Möglichkeit, dass natürlich im Rahmen von solchen Sponsorenterminen die Spieler zur Verfügung stellen. Und im besten Fall, oder da war es eben auch so, ist es jetzt nicht so, dass du dann irgendwelche werbliche Interviews führen musst, sondern du kannst ihn alles fragen, was du fragen willst, ganz normal. Also du kannst wirklich ein gutes Interview führen. Und im Gegenzug dazu, geht es quasi um eine Erwähnung, wo das jetzt genau stattgefunden hat und für wen und so weiter und teilweise vielleicht noch ein Foto. Das sind dann so Sachen, die im Journalismus gang und gäbe sind. Und je nachdem, um wen es sich jetzt genau handelt, greift man da ehrlicherweise natürlich auch dran zu. Also wenn man die Chance hat, so an Roger Federer dran zu kommen, dann gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viele Überlegungen, macht man das oder macht man das nicht. Weil, wie gesagt, wenn ich in das Interview so sein kann, wie ich das will, dann macht man das. Und deswegen, genau, bin ich da dann hingeflogen nach Genf und dann nach Gstaad gefahren worden sogar, genau. Und hab da...
Drunter machst du es.
Ja, genau. Hab dann da Federer getroffen und muss sagen, das ist natürlich jetzt auch schwer, da irgendwas anderes zu sagen, als das, was alle sagen, die ihn halt dann mal persönlich kennenlernen. Es ist halt schon beeindruckend. Also so, wie er sich gibt und wie er mit dir und den Leuten umgeht, das ist halt einfach besonders so. Also das, man kann da nichts anderes sagen, weil es einfach so ist. So, und es sticht einfach schon sehr heraus, wenn man halt über die Jahre, weiß ich, wie viele Interviews geführt hat, hunderte, keine Ahnung wie viele, und es halt dann trotzdem irgendwie so klar mit heraussticht einfach und es so einen Eindruck hinterlässt bei einem, dann sagt es natürlich schon was aus. Also jeder, der, das ist schwer zu beschreiben natürlich jetzt für jemanden, der nicht das erlebt hat, aber Federer, also gerade für die Dimension an Superstar, die interviewt man ja jetzt auch nicht so oft. War das schon sehr besonders, so wenn man, wie gesagt, wie er sich da gegeben hat und sofort irgendwie das Eis gebrochen, also wurde sofort relativ persönlich. Ich hatte auch den ehrlicherweise den Vorteil, dass ich bin ja in der Nähe der Schweiz aufgewachsen, und Federers Eltern jetzt hier wirklich Insights, haben auch im Kindermodengeschäft meiner Mama mal eingekauft und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz witzige Anknüpfungspunkte für einen Smalltalk. So, und seine Frau ja quasi da auch direkt hier aus der Ecke kommt und so weiter. Ich teilweise in der Schweiz, als ich noch Tennis gespielt habe, also auch Turniere in der Schweiz gespielt habe, jetzt nicht gegen ihn zum Glück, aber wo er auch mal dabei war, weil wir, also Väter aus der 81er Jahrgang, ich bin 80er Jahrgang und ich in der Jugend auch so ein bisschen versucht habe, Tennis zu spielen. Deswegen gab es da so ein bisschen, ja, ganz netten Anknüpfungspunkt und deswegen war es auch gleich auf einer Ebene, die ja, die irgendwie sehr angenehm und schön war. Und dann war es auch da, natürlich nicht sehr wahnsinnig lang, wie gesagt. Es ist halt dann so ein Sponsorentag, wo man so Slots kriegt, wie es dann so heißt. Aber es war halt trotzdem, wie gesagt, ich kann es nur betonen, war sehr beeindruckend, das zu erleben. Und das, also ich kenne nur Leute, die das ähnlich erzählen, wenn sie Federer-Interviews gemacht haben.
Ja, darüber kann man auch nichts anderes erzählen, weil es sonst nicht der Wahrheit entsprechen würde. Also dann muss ja selbst ich sagen, beziehungsweise StammhörerInnen wissen das, dass ich das ein oder andere Mal hier schon erwähnt habe, selbst wenn ich in der Lage war, dass ich Herrn Federer eine kritische Frage stellen musste, meistens im Zusammenhang mit Zverev und Team 8, welche Überraschung, hat ihm das nicht gefallen, aber es gab keine bösen Zwischentöne. Es gab vielleicht mal eine kurze Antwort oder eine, ich werde jetzt inhaltlich nicht darauf eingehen, aber selbst dann trotzdem noch 4, 5 Sätze, mit denen man was anfangen kann. Das kann man halt auch nur über die Jahre irgendwie so lernen oder ihn beobachten. Er weiß natürlich auch ganz genau, was er da macht. Ja, Medienprofi, halt noch zusätzlich mit Social Skills, dann kommt sowas bei raus. Was mir eingefallen ist, als du das Jahr 2013 gesagt hast, ich hatte hier den Federer-Biografen Simon Graf mal im Podcast zu Gast und bin seitdem auch zum Glück regelmäßig in Austausch. Ich habe ja auch die eine oder andere Federer-Geschichte gemacht für die Zeit vor Wimbledon, vor dem French Open, als er sein Comeback gefeiert hat und er versorgt mich da immer mit wirklich guten Infos. Und der sagte, dass damals um die Zeit rum bei den Schweizer Turnieren er massive Rückenprobleme hatte und da nie drüber geredet hat. Das muss so in den Jahren 12 und 13 gewesen sein. Da habe ich mich jetzt direkt dran erinnert, wirst du wahrscheinlich nicht so mitbekommen haben.
Nee.
Aber weil er halt auch nicht drüber geredet hat. Aber er hat das so ein bisschen in dem Vergleich erwähnt damals, wie die verschiedenen Stars mit solchen Hürden umgehen. Also, dass er halt da kein Freund ist, das dauernd zu erwähnen. Merkt man ja auch jetzt, also dass er in den PKs die neuerliche Knieverletzung eigentlich nicht erwähnt hat, sondern dann erst, als die Pressemitteilung rauskam, dass er nicht antreten wird. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen vergaloppiert im Übrigen. Kann ich euch auch mal sagen hier im Podcast, ich habe hundertprozentig gedacht, er muss die Verletzung vorschieben, kommunikativ, aus rechtlichen Gründen, weil er ja den japanischen Ausrüstungssponsor hat. Mit Olympischen Spielen und so, dass er da nicht einfach absagen kann aus organisatorischen Gründen oder aus Ruhegründen. Aber dass er jetzt ja auch die US Open abgesagt hat und neuerlich am Knie einen Eingriff sich unterziehen musste, spricht er dafür, dass ich mich da falsch positioniert habe. Aber er redet einfach nicht gerne darüber. Das ist ja auch ein Statement, ne?
Ja.
Ja, also. Ja, aber ich habe gerade überlegt, ihn hatte ich 1:1 noch nie nur Wortlautfragen gestellt auf Pressekonferenzen und einmal in London bei meinem ersten Wimbledon-Turnier musste ich ihn ja auch in Englisch fragen, weil im deutschen Teil nur die Schweizer Presse ran darf und da ist mir das Herz mal vor 150 Reportern in die Hose gerutscht beim wichtigsten Turnier der Welt. Ja? Da habe ich mir vorher die Frage 10-mal durch im Kopf durchgegangen auf Englisch und dann, als ich dran war, was grammatikalisch trotzdem erstmal falsch. Das ist halt schon mal eine andere Persönlichkeit, das kann ich nachvollziehen. Jo. Kommen wir zu dem, möchtest du noch was dazu sagen?
Nee, alles gut.
Kommen wir zu dem aktuellsten Punkt. Du hast Daniel Medvedev wahrscheinlich am Hörer gehabt.
Richtig.
Oder so ähnlich wie wir über Internet, ich weiß es gar nicht, heute über Zoom oder so.
Nee, das war tatsächlich Telefon in der Cincinnati-Woche, genau.
Aber ihr habt nicht über seine komische Vorhandtechnik oder über seine gute Form oder über mögliche Endgegner in New York geredet, sondern über was?
Wir haben über seine einzig wahre große Liebe gesprochen, nämlich den FC Bayern München. Ja, also
ich wusste auch wieder so ein Beispiel. Ich wusste es auch nicht. Also mir war das bewusst, aber ich habe das irgendwann mal aufgenommen, aber dann in den Speicherplatz des Gehirns abgespeichert, den ich nicht brauche.
Ja. Ja, nee, das war, also ich habe das auch, also man kriegt das ja so mit. Und Stichwort bisschen anderen Interviewansatz verfolgen bei Spox, kam mir dann die Idee, hey, wir wär's denn mal mit Medvedev über Bayern zu sprechen. Mit dem, wie gesagt, weil ich mir gedacht habe, also auch zum Beispiel, das ist vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, ihn zu bekommen, weil er jetzt nicht wahrscheinlich Lust hat, zum 100.000. Mal irgendwelche Tennisfragen zu beantworten, aber vielleicht hat er ja Bock, über Bayern zu sprechen. Und genau das war halt der Fall. So, auch da hatte ich wieder ein bisschen den Vorteil, dass ich einen Kollegen aus seinem Management-Team auch schon seit relativ vielen Jahren Kontakt zu dem habe und ganz ganz gut mit dem bin. Und dem habe ich quasi IMG. Bei IMG dem mal quasi diese Idee präsentiert und der im Endeffekt sind sie halt sofort drauf angesprungen, sag ich mal. Es lief halt eigentlich perfekt. Wir haben genau gesagt, das wäre doch mal echt eine gute Idee. Da hat Daniel auf jeden Fall Bock drauf. Und dann war es wirklich brutalst unkompliziert. Also in der Abwicklung, weil das war, ich habe da schon länger mal angefragt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann waren das. Ich glaube, das war noch vor Olympia. Und weil ich das schon im Kopf hatte, mal so von US Open wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, so vom Zeitpunkt her, wo wir auch ein ganz gutes Tennisinterview gebrauchen können. Und dann hatten wir uns mehr oder weniger darauf verständigt und dann wurde das quasi in der Cincinnati-Woche eben wirklich problemlos arrangiert und dann hatte ich ihn so, ja, eine gute halbe Stunde am Hörer.
Eine halbe Stunde?
Ja. Krass. Und war sehr, auch da wieder, muss ich sagen, sehr, also war extremst angenehm. Also, wie gesagt, war jetzt eben auch ein Thema, wo er Bock drauf hatte, drüber zu sprechen. So, also klar, das macht's alles von vornherein. Ist da ja eine Ebene da, wo die einfach gut ist für das Interview, also er hat einfach Lust drauf und weiß, ich werde jetzt nicht nochmal gefragt, keine Ahnung, was jetzt zum Grand Slam Sieg oder hier oder da.
Wie sein Verhältnis mit Stefanos Tsitsipas ist.
Genau. aber trotzdem war es schon interessant zu sehen, war extrem nett, sehr, sehr, war extrem höflich, war witzig und es ist ja, bestätigt ja auch den Eindruck, den man von Medvedev so ein bisschen hat, wer sich mit ihm beschäftigt außerhalb des Platzes, ist der wirklich auch ein auch bei den Pressekonferenzen oder so normal ein sehr, sehr witziger Typ und ein angenehmer Typ. Ist ja oft so, dass die auf dem Platz sich nicht ganz so im Griff haben, so wie ich auch früher im Tennis, außerhalb eigentlich ganz okay sind. Und so war es bei Medvedev eben auch. Und klar, jetzt haben natürlich welche zum Beispiel sich gewundert, wieso redet er mit dem nicht über Tennis, so. Ich wollte eigentlich auch noch so ein, zwei Fragen so einstreuen, hat dann nicht mehr ganz so in den Fluss gepasst. Aber das war eben nicht der Ansatz, sondern der Ansatz war eben wirklich mal was anderes zu machen und mit ihm ausführlich über seine Bayern-Liebe zu sprechen. Und das war im Endeffekt auch dann der Hebel, warum es überhaupt geklappt hat mit dem Interview, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil genau so läuft es eben dann. Da hatte ich quasi die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen war das Thema eben Bayern. Und es war interessant, dass er, weil das wusste ich ja jetzt auch nicht in dem Ausmaß. Also ich wusste natürlich, wie gesagt, dass er großer Fan ist, aber ich wusste jetzt nicht, dass er, weiß nicht, mir die Statistik von Josip Stanisic irgendwie erzählen kann. Also dass der wirklich da halt tief drin ist und genau weiß, wer jetzt der aktuelle Rechtsverteidiger spielen muss und wer verletzt ist und wer auf der Bank hockt und so. Aber das ist schon mehr als so ein bisschen Fan sein. Der ist da wirklich tief drin. Deswegen hat Spaß gemacht.
Weil du irgendwann mal ein Interview über die Statistiken des Rechtsverteidigers des ersten FC Kaiserslautern vorbestest.
Glückwunsch zum Punkt gegen Zwickau.
Bin ich dein Mann. Und das war übrigens der Beweis dafür, dass er hat das nicht vorher rausgesucht, um mich jetzt zu nerven, sondern er verfolgt auch dritte Liga. Er ist der einzige Mensch in der Welt, der keinen Verein in dritte Liga hat, der ihn trotzdem verfolgt.
Ich weiß auch, dass ihr ihn erst wieder verschossen habt, kurz vor Schluss.
Okay, das sage ich jetzt trotzdem, obwohl wir eigentlich weitermachen müssten, aber ich war einfach vor Ort. Ich habe 30 € ausgegeben für eine Südtribünenkarte auf Höhe der Mittellinie auf Reihe 15, weil ich mir einfach mal was gönnen wollte an meinem freien Tag. Und habe diesen Elfmeter deswegen sehr gut gesehen in der 90. Minute. Und mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Mittlerweile, was ich gelernt habe, kann ich auch nur jedem Fan empfehlen, vielleicht auch Daniel Medvedev, wobei das bei ihm ja nicht so oft passiert als Bayern-Fan. Ich kann Niederlagen innerhalb von 5 Minuten wegknipsen. Also sie belasten nicht mehr mein Wochenende. Wenn Lautern früher freitags verloren hat, war ich bis Sonntag schlecht gelaunt, mindestens. Aber
Gut,
das nur
das
so am.
wär auch ein Problem mittlerweile.
Ja, das ist Lebensschule. Nee, jetzt mal jetzt zeig ich Spaß beiseite. Also Fan eines schlechten Fußballvereins zu sein, ist auch Lebensschule. Weil du musst dauerhaft damit umgehen. Ich meine, wie viele Spiele haben wir letztes Jahr gewonnen? 6 von 38. So, ich bin kein Mathematiker, aber das ist statistisch gesehen nicht so viel. Deswegen, um kurz noch Werbung zu machen und zurück zum Redefluss zu kommen, weil ihr habt diesen Podcast nicht abonniert, weil Kaiserslautern so viel verliert. Ich habe das Interview geteilt auf meiner Twitter-Seite. Also ihr könnt entweder bei Schneeern mal runterscrollen oder aber einfacher, ihr googelt es mit Spox und Medvedev oder einfach Spox Florian Regelmann, dann kommt ihr wahrscheinlich auf die Autorenseite von dir, Flo. Und dann kann man auch noch mehr über dich lesen und das Interview. Was war die krasseste Aussage von ihm zu Bayern? Was hat dich am meisten überrascht?
Ja, am meisten hat mich überrascht, dass ausgerechnet Mario Gomez sein absoluter Sensationslieblingsspieler aller Zeiten ist. Damit hätte ich jetzt nicht zwingend gerechnet.
Wie hat er das begründet, mit der auch, dass er nicht so eine gute Technik hat, so wie er?
Ja, genau. Also er hat wohl auch in der Jugend so ein bisschen Stürmer gespielt und ist wohl da ähnlich vorm Tor zu Werke gegangen wie der sehr geschätzte Mario. Also ganz kurz für die Hörer. Mein Leiden hängt ja mit dem VfB Stuttgart zusammen. Ist nicht auf deinem Niveau das Leiden, aber schon auch teilweise schwierig. Deswegen Mario Gomez natürlich absolute VfB-Legende. Das war auch ganz witzig, weil ich ihm eben gesagt habe am Anfang so von wegen, ich bin Stuttgart-Fan. Deswegen Bayern, naja. Und er dann gleich gesagt hat, oh, Mario Gomez und so. ja,
Er
nee,
hat nicht sehr da Taski gesagt.
Nee, deswegen, das fand ich schon ganz witzig, dass Gomez da so hoch im Kurs steht quasi, auch und auch so geblieben ist jetzt über die Jahre, dass es ja sein Hero ist.
Klingt cool. Also wenn ihr es nachlesen wollt, googelt es dementsprechend, ist leicht zu finden und empfehlenswert. Liebe Advantage-HörerInnen, wir kommen zum Ende des freien Teils dieses Podcasts und ihr wisst, dass ich das normalerweise nicht so ankündige, sondern dass der Podcast eigentlich mit einer Frage endet, aber ich sage es diesmal bewusst dazu. Wir werden jetzt noch reden über die Personalie Alex Zverev und auch die Vorwürfe häuslicher Gewalt, zumindest die Punkte, die ich rausrecherchiert habe und rechtlich erwähnen darf und danach noch ein bisschen das Auslosungsdraw durchgehen mit Infos, auch mit Geschichten, die ich die Woche schreibe und zusätzlich mit Infos von Flo. Wenn ihr darauf Bock habt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Es gibt das Patreon-Abo monatlich kündbar für 5 Euro auf patreon.com/advantagepodcast. Und dann damit kommen wir zum ja, einzigen etwas unschöneren Thema, aber trotzdem öffentliches Interesse da. Es ist das Thema momentan bei den US Open, vor den US Open. Ich bin ja nicht vor Ort, aber offiziell akkreditiert und war dementsprechend auch in allen wichtigen Online-Pressekonferenzen, so auch bei Alexander Zverev. Flo, ich fasse mal kurz die Status Quo-Situation zusammen. Und falls.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.